Ein nervenaufreibender Achterspieltag in der DFL und der Adria Bowl mit internationaler Konkurrenz. Das sind die Themen für heute bei Crunchtime.
Hallo liebe Flag Football Freunde und willkommen bei der neuesten Ausgabe von Crunchtime. Nach dem extrem vollen Spieltagswochenende letzte Woche ist dieses Wochenende zumindest in der DFFL nicht ganz so viel passiert. Wir haben einen Spieltag in Strelitz gehabt, über den wir natürlich sprechen werden. Der hat es auch auf jeden Fall in sich. Ansonsten war es etwas ruhiger, da ja an diesem Wochenende sowohl die Nazio-Camps als auch der Adria Bowl in Kroatien waren. Und natürlich möchten wir auch über den ausführlich sprechen. Nicht nur, weil es eben eines der größten Turniere im Jahr ist, sondern auch, weil Lasse und Josh, ihr beide da wart.
Ja, wir waren vor Ort, war wirklich sehr cool. Aber ich würde sagen, bevor wir auf den Adria Bowl eingehen, schauen wir auf den Spieltag in Strelitz. Und du hast schon gesagt, der hat es in sich, denn das war ein Spieltag mit 8 Teams. Komplett durch die Bank, heißt die halbe Liga war zugegen und wir hatten Top-Teams dabei, wir hatten Teams, die wir eher im Mittelfeld ansiedeln dabei und wir hatten Abstiegskandidaten dabei, also alles war da und wir hatten wirklich spannende und auch ziemlich überraschende Ergebnisse, deswegen würde ich gleich mal reingehen. Lasse, was war die Überraschung des Tages für dich?
Oh, die Überraschung des Tages, da müssen wir ein bisschen weiter runtergehen im Spiel. Plan, wir nehmen den trotzdem aber einfach mal vorweg. Meine Überraschung des Tages ist, dass die Würzburg Wombats gegen die Augsburg Lions gewinnen mit 26-19. Ist definitiv, glaube ich, eine Überraschung, da wir die Augsburg Lions fast sicher im Final Eight ansiedeln und die Würzburg Wombats eher im Abstiegskampf angesiedelt haben. Ich glaube, man kann das ein bisschen relativieren. Gerade die 19 Punkte, die die Lions hier nur, muss man schon fast sagen, scoren, kann man etwas relativieren, weil sie nicht mit ihrem Starting Quarterback oder nicht mehr mit ihrem Starting Quarterback gespielt haben. Dennoch würde ich sagen, ist das die Überraschung des Tages.
Ja, ist natürlich für Würzburg der erste Sieg des Jahres, nach dem einen, wir haben es als unglückliches Unentschieden für beide Teams betitelt, gegen Mülheim, holen sie sich hier die ersten vollen 2 Punkte. Das war ja auch kein divisionsinterner Spieltag, sondern hier zählen die Spiele voll. Nichtsdestotrotz, du hast gesagt, Lasse, wir wissen die Hintergründe leider nicht ganz genau, aber anscheinend hat sich Paul Prims im Spiel gegen Aachen, in dem ersten Spiel der Augsburg Lions, an diesem Tag verletzt. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, mit einem Tom Köser als zweitem Quarterback müssen die Augsburg Lions das eigentlich trotzdem gewinnen.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich wusste das mit der Verletzung nicht. Ich hätte das für mich auch auf jeden Fall als eine der großen Überraschungen gesehen. Ich hatte es am Wochenende im Ticker gelesen und habe mir schon gedacht, wow. Habe aber tatsächlich, und da kommen wir, glaube ich, dazu, gar nicht so gedacht. Ich habe gedacht, da passiert einiges in Strelitz, weil das ist nicht die einzige Überraschung. Also ich hätte, wenn du mich gefragt hättest, auch dieses Spiel genannt. Jetzt hat Lasse das schon gesagt und dann möchte ich vielleicht noch auf ein paar andere Ergebnisse eingehen, die alle miteinander überraschend waren. Ich denke, da vermischen wir unsere Kategorien dann am Ende ein bisschen. Das Ganze hat schon im ersten Spiel begonnen, wo die Düsseldorf Firecats, und ja, wir haben alle drüber gesprochen, es ist ein starkes Team, es ist ein Final-A-Team. Wir wussten nie so ganz, wo ihre Leistungsgrenze ist. Ich bin der Meinung, wir wissen es auch jetzt noch nicht ganz, aber sie schlagen die Münich-Spatzen. Also das in einem ultra knappen Spiel, ich glaube auch hinten raus ganz, ganz knapp mit auslaufender Uhr fast.
Ja, mit der Hail Mary.
Vielleicht auch glücklich, wenn man so will, ja, dann glücklich. Aber sie gewinnen das, also für mich auf jeden Fall eine Überraschung. Und genauso überraschend, wir haben mit dem Aufsteiger Aachen, das ist ein weiterer Aufsteiger, ein Team, was zwar weiterhin ohne Sieg ist, aber was hier in einigen Spielen extrem aufgespielt hat. Sie verlieren mit nur einem Punkt wiederum gegen die Münich-Spatzen, was ich extrem krass finde. Und auch sonst ist ihre Offense in einigen Spielen wirklich gut ins Rollen gekommen, was auch überraschend war. Ich meine, ja, nur Siege sind nur Siege. Das ändert nichts an der Ausgangssituation in dem Kampf in der Tabelle. Aber finde auch das sehr überraschend.
Ja, definitiv. Ich finde es gerade bei den Spatzen und bei den Firecats super spannend, weil wir es ja eben kurz angesprochen hatten, dass das Nazio-Camp parallel war. Somit sicherlich auch die Spatzen-Defense, die ein, zwei Nationalspieler vorweist, und aber auch die Firecats, die ja auch ohne Luca Bultmann, ohne Ben Fröhlich gespielt haben, haben, dass die Firecats hier vielleicht sogar ein bisschen besser kompensieren können als die Munich Spatzen. Dennoch muss man auch vielleicht dazu sagen, auch der Rest der Defense der Spatzen war vielleicht nicht ganz so gut besetzt, wie man das sonst sagen konnte. Dennoch würde ich das Ergebnis als schon ein kleiner Wegweiser Pin packen, wo die Firecats dieses Jahr hinwollen. Und für mich ist das eine Kampfansage für einen Top-4-Platz.
Und du darfst doch nicht vergessen, dass tatsächlich am Ende sowohl, wir haben über Würzburg gesprochen, die überraschend gewinnen, unter welchen Umständen auch immer. Das Gleiche gilt jetzt eben für die Firecats. Diese 2 Punkte, die du gegen ein Team holst, was du nicht eingeplant hast, können extrem wertvoll sein. Und zu sagen, du hast einen Sieg gegen ein Team, was die anderen wahrscheinlich nicht holen werden oder nur sehr schwer holen werden. Und das ist jetzt am Anfang der Saison noch nicht so entscheidend. Aber gerade hinten raus sind gerade so 2 Punkte sehr, sehr wertvoll bezüglich der Platzierung in der Tabelle. Im Abstiegskampf sogar noch mehr als um die Qualifikation zum Final Eight. Und dementsprechend ist das ja wegweisend, wie du sagst, für einige Teams.
Genau, wer hier keine Federn gelassen hat und für mich deswegen auch das Team des Tages, das sind die anderen Lions, die Lichtenberg Lions, die keine weite Anreise hatten, vielleicht auch ein bisschen ihren Fanpult mitgebracht haben, das weiß ich leider nicht, aber ich würde es mich freuen, weil immer wenn die Lichtenberg Lions spielen, ist eigentlich immer gute Stimmung. Die gehen hier mit nur Siegen raus und sie schlagen die Düsseldorf Firecats im zweiten Slot danach, also im zweiten Spielslot des Tages mit 33-8, doch dann sehr, sehr deutlich. Was dann vielleicht, gerade wenn man das erste Ergebnis gesehen hat, dann schon etwas überraschend war.
Absolut. Also gerade die Lichtenberg Lions Defense hat hier wirklich ein krasses Spiel abgeliefert. 8 Punkte nur kassiert, also ein Touchdown gegen eine Firecats Offense. Fand ich überraschend, vor allem, weil wir über die Lions auch gesprochen hatten, als wir sind uns nicht ganz sicher, wie sie diese Saison auftreten werden, gerade mit dem Verlust von Marc-Andrea Hunkeler, der ja bei ihnen, wenn ich es richtig am Schirm habe, auch in der Defense gespielt hat. Ja, anscheinend haben sie dort wirklich super neue Leute oder einfach den Verlust gut verkraften können, denn hier nur 8 Punkte zu kassieren, ist wirklich ein Statement. Und auch die anderen Spiele der Lichtenberg Lions, einfach, muss man sagen, souverän. 46-26 gegen Würzburg und dann ja gegen Mülheim 46-14. Also das waren jetzt natürlich die Gradmesser, aber trotzdem 3 aus 3. Insgesamt in der Saison noch ungeschlagen. Ich glaube, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, das einzige noch ungeschlagene Team neben den Wild of Wanderers.
Erlangen Sharks haben auch noch alles gewonnen.
Ah, und die Erlangen Sharks, ja, die haben noch keinen intradivisionären Spieltag gehabt, das stimmt, aber ja. Trotzdem auf jeden Fall ein super Start für die Lichtenberg Lions.
Definitiv, das kann man so festhalten, die sind auf jeden Fall auf dem Weg Richtung auch Top-4-Platzierung, wir haben ja darüber gesprochen, dass dieses Seeding auch in die Richtung entscheidend sein kann, was für mich dann auch quasi kurz zur Enttäuschung des Tages führt. Denn obwohl es am Ende für die Munich Spatzen mit 4 Punkten für die Tabelle an sich nicht dramatisch ist, war erstens die Niederlage gegen Düsseldorf, denke ich, so nicht einberechnet für die Planung für die Saison. Und ich glaube, dass man auch mit den Ergebnissen sonst nicht zufrieden sein kann. Ich meine, ein Ein-Punkte-Sieg gegen Aachen, einen klaren Abstiegskandidaten, ein Neueinsteiger, das darf nie so knapp werden, egal wie gut das Spiel wird von den Aachen Emperors. Und auch das Spiel gegen die Würzburg Wombats, gegen die Mülheim Shamrocks, was ja am Ende zwar 46-19 ausgeht, ist über weite Strecken der ersten Halbzeit extrem knapp. Also ich meine, zur Halbzeit war es, ob eine Führung für Mülheim da stand oder nur knapp für die Spatzen war, weiß ich nicht. Aber auch da haben sie sich, glaube ich, erstmal sehr schwer getan, bis sie dann in der zweiten Halbzeit sich abgesetzt haben. Also nichts Dramatisches für die Saison. Ich bin mir sicher, wir haben drüber gesprochen, es haben Spieler gefehlt. Man hat immer mal schlechte Tage, gab es die letzten Jahre auch immer wieder. Von daher denke ich, alles gut. Aber so der Spieltag in der Rückschau wird sicherlich mehr Arbeit bringen als jetzt irgendwie Entspannung.
Auf jeden Fall. Ich finde den Spieltag aber auch deswegen so spannend, weil wir hier so ein kleines Phänomen haben, was wir aus der zweiten Liga hauptsächlich kennen, dass sich hier Teams im Kreis schlagen. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Wer für mich tatsächlich auch einer der Gewinner des Tages ist, sind die Strelitz Dukes, die ja einen durchwachsenen Start in die Saison hatten. Und hier gewinnen sie aber 2 ihrer Spiele. Gewinnen gegen Aachen, was Big Points im Abstiegskampf sind. Und nach dem ersten Spieltag Haben wir Strelitz tatsächlich dann doch eher unten gesehen? Ja, sie waren letztes Jahr in Final Eight, im Final Eight vertreten. Wird dieses Jahr deutlich schwerer, würde ich sagen. Aber das sind Big Points. Sie gewinnen eben aber auch ihr Spiel gegen Würzburg. Wieder Big Points im Abstiegskampf. Verlieren dann aber gegen Mülheim. Also so Spiele, wo man denkt, das geht hin und her, das geht in beide Richtungen. Also diese Teams sind so eng beieinander, da macht die Tagesform dann viel aus. Aber auch für Mülheim dann wiederum Big Points. Also spannender
Ja,
Spieltag in jeder Phase der Tabelle.
und ich würde das Ganze noch unterstreichen wollen, weil es sind ja nicht nur Siege untereinander, sondern es ist ein 53-26 von Mülheim gegen die Dukes, wo man denkt, oh Gott, die Dukes sind untergegangen, das ist ein absoluter Abstiegskandidat. Und dann gewinnen die Dukes 58-21 gegen Würzburg, was ja auch wieder extrem deutlich ist. Und wo man so sagt, ja, also das sind Riesenschwankungen in der Leistung. Das ist wirklich, wirklich krass. Und ja, also wirklich in der Hinsicht trotzdem stark, spannend und hat sicherlich viel geboten.
Ich weiß gar nicht, ob ich das immer auf die Schwankungen der Leistungen zurückbringe oder ob es mittlerweile auch einfach so ist, ob einem gewisse Defense- bzw. Offense-Systeme mehr liegen, ob man irgendwie vielleicht gegen das Team hat dann auf einmal einen stärkeren Blitz, das man so nicht gewohnt ist, dafür sind die Coverage-Spieler nicht so schlecht oder andersrum. Oder irgendwie spielen die von den Systemen her ganz was anderes wie die eigene Defense, man kennt das nicht ganz so und diese Sachen. Natürlich hat das sicherlich auch ein bisschen mit Leistungsschwankungen zu tun, aber sicherlich auch damit, dass die Teams einfach alle mittlerweile ihren eigenen Playstyle so ein bisschen entwickelt haben, herausgewickelt haben über die letzten 2, 3 Jahre. Und da liegt einem das eine Team einfach mehr und das andere Team einfach wahrscheinlich ein bisschen weniger.
Das wirst du sicherlich recht haben, dass da auch einfach jeder so sein Kryptonit hat,
Ich
jedes
glaube
Team oder eine Spielweise als
auch,
Gegner,
dass Scouting hier einen großen Impact hat oder haben kann. Von manchen Teams hat man schon Tape, von manchen Teams, manche Teams ändern auch ihre Schemes oder ändern sie eben nicht. Ich glaube, das wird, also das sehen wir auch jetzt schon, aber das wird immer mehr Impact haben. Nein, das finde ich auch spannend. Wir wissen, es gibt Tape-Tauschbörsen, viele Teams oder die meisten Teams filmen. Beim Spieltag in Augsburg gab es in manchen Spielen 4 GoPro-Stative nebeneinander, jedes Team hat mitgefilmt. Also finde ich sehr cool und bringt dann aber eben auch noch einen weiteren Aspekt in diese knappen Spiele rein.
auf jeden Fall. Ja, dann würde ich jetzt vielleicht noch, wenn es jetzt nicht zu den Spielen so was zu sagen gibt, gerne eine Sache rausheben. Wir haben ja das letzte Mal schon auf Spielerleistungen geschaut und da möchte ich jetzt an der Stelle, weil es mir sofort ins Auge gesprungen ist, über Michael Marlow sprechen von den Strelitz Dukes, der, soweit ich das überblicken kann, einen neuen Punkterekord der Saison aufgestellt hat. 11 Touchdowns an einem Spieltag ist auf jeden Fall eine Ansage. 71 Punkte hat man, glaube ich, letzte Woche nicht. Zeigt, dass er einfach da die ja, beste Waffe der Strelitz Dukes ist. Und mit den Ergebnissen, über die wir gesprochen haben und den vielen Touchdowns, da hat er sicherlich einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen. Also da muss ich schon sagen, Standout-Performance in der Offense.
Definitiv. Also das muss man
Genau.
schon sagen. Also da 71 Punkte mal auch eben aufs Board bringen, ja, macht man nicht einfach so.
Jetzt lass mich kurz gucken. 71 Punkte sind mehr als die Hälfte, glaube ich, von allen Punkten, die Strelitz Jungs gemacht haben.
Ja, absolut. Ich glaube, sie haben 129
Ja.
gemacht, wenn ich das hier sehe. Also das ist schon ein sehr großer Anteil.
Genau, was kann man sonst noch sagen? Lichtenberg Lions haben logischerweise auch gut gescored, kommen auf den nächsten beiden Plätzen in den Punktescorern mit ihrer Nummer 3 und ihrer Nummer 19. Wir haben es vorhin kurz nachgeschaut, ich habe es aber wieder vergessen, deswegen dürft ihr mir gerne helfen, wenn wir es wissen.
Merlin Zimmerer und Marius Roggenburg.
Ah, genau.
Genau.
Genau. Und da können wir noch ganz kurz auf die Defense, würde ich sagen, auch noch schauen, wenn wir schon bei den Statistiken sind. Ich finde die Statistiken übrigens sehr spannend immer und freue mich immer, da kurz noch einmal drauf zu klicken, wenn man auf den Spieltag geht. Ist eben auch über diese neue Leagues-Fears-App-Seite zu sehen. Da sind auf den ersten beiden Plätzen die Lichtenberg, nee, die Augsburg Lions, die Nummer 11 und die Mülheim Shamrocks Nummer 15. Lions Nummer 11, ich bin mir nicht ganz genau, ganz sicher, wer das ist. Wir haben es leider auch nicht herausgefunden. Wir könnten jetzt ein paar Namen aufzählen, die es nicht sind, aber ja, wir werden es vielleicht nächste Woche nachreichen, wenn er nochmal wie viele Touch Interceptions macht.
Ich
Ja.
möchte an der Stelle, weil du gesagt hast, Statistiken, auch nochmal nicht darauf hinweisen, sondern darüber sprechen, dass ich habe es jetzt in dem Falle noch nicht genutzt, aber wir haben eine weitere Möglichkeit geschickt bekommen zum Auswerten. Da wurde uns nämlich von Jannis Günther ein Link geschickt zu einer Seite, die er gebaut hat, wo es auch darum geht, Auswertung direkt gegen Teams zu machen. Also wie gesagt, danke schon mal für die Einsendung. Ich bin mir sicher, wir werden das in Zukunft nutzen, weil alle Hintergrundinfos und Statistiken im Vergleich sind immer super. Ich weiß, diesmal habe ich es noch nicht geschafft, aber ich finde es einfach cool und deswegen wollte ich sagen, dass da so viele Community-Projekte, nenne ich sie jetzt mal, angegangen werden, um da einfach ja, die ganze Coverage der Liga immer professioneller, immer umfangreicher zu machen. Vielleicht schaffen wir es auch irgendwann noch, die Statistik mit Namen zu versehen, dass man nicht immer hier wild rumsuchen muss. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auch danke an der Stelle. Und ja, ich hoffe, dass man das dann vielleicht auch irgendwie in unserer Coverage dann merkt, wenn wir noch mehr Infos haben.
Dann würde ich sagen, bevor wir zum Adria Bowl kommen, schauen wir nochmal auf das nächste Wochenende. Denn auch hier geht es wirklich spannend weiter. Also freut euch da schon mal auf die nächste Folge dann nächsten Montag. Denn wir haben in der DFL 1 zwei Spieltage. Einmal bei den Kelkheim Lizards und bei den Mainz Legendaries. Und wenn ich das richtig sehe, sind dann damit auch alle Teams wieder im Einsatz an diesem Spieltag. Gleichzeitig haben wir auch in der DFL 2 zwei Spieltage. Einmal bei den Augsburg Centurions. Lasse, da starten wir beide dann endlich in unsere Saison mit drei Spielen. Und am gleichen Tag findet auch bei den Bornheim Badgers ein Spieltag in der DFL 2 statt. Und um das Ganze abzurunden, haben wir auch noch zwei Spieltage in den Damenligen. Einmal bei den Stuttgart Scorpions in der DFL F und bei den Ingolstadt Guardians in der DFL F2. Also in jeder Liga mindestens ein Spieltag. Und damit haben wir wirklich ein spannendes Wochenende vor uns. Und freut euch darauf. Und wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns natürlich Spieltagsberichte zukommen lasst. Gerne über Instagram einfach eine Sprachnachricht machen. Paar Berichte, was ist abgegangen am Spieltag, was waren irgendwie coole Stories, Besonderheiten. Lasst uns da dran teilhaben, damit wir euch im Podcast dann natürlich die besten Infos liefern können. Und damit würde ich sagen, schauen wir jetzt auf ja, das erste wirklich, wirklich große internationale Turnier der Saison, auf den Adria Bowl.
Genau, der Adria Bowl 5 hat stattgefunden, auch dieses Wochenende, 11. und 12. April in Korić, Kroatien, in der gleichen Anlage, wo er auch schon die letzten 4 Mal stattgefunden hat, wo auch schon der Champions Bowl stattgefunden hat. Und ich glaube, ich kann hierzu nur wieder sagen, dass es Sinn macht, den dort stattfinden zu lassen, weil es von der Location her einfach super, super umgänglich ist. Man hat das Hotel, wo viele Teams drin sind, was fußläufig keine 5 Minuten vom Platz weg ist. Man hat alles sehr an einem Ort. Man hat 10 Felder, die auch alle in einem sehr, sehr guten Zustand dieses Jahr wieder waren. Drei davon sind auf Kunstrasen, der Rest ist auf Naturrasen. Es ist drumherum gut organisiert. Dieses Jahr gab es sehr, sehr viele Schiedsrichter, sodass es, glaube ich, nicht mal in der Leisure Division nötig war, Schiedsrichter aus Teams abzustellen, sondern es wurde alles von Schiedsrichtern, die rein zum
Teilweise
Löffeln dort
schon,
waren.
ein paar, aber wirklich deutlich weniger als die letzten Jahre. Ein paar Mal schon, aber sehr viel weniger.
Ja, aber Refs, es waren auch sehr, sehr viele Refs aus Deutschland dabei, was mich immer sehr freut, weil, wie ich finde, wir in Deutschland mit der Ref-Ausbildung sehr, sehr viel richtig machen und ich irgendwie oft weiß, wenn ich einen deutschen Schiedsrichter da stehen habe, dass dann die Calls nicht in meine Richtung, das will ich gar nicht sagen, sondern in die richtige Richtung gepfiffen werden, dass auch Mechanics und so viele Sachen stimmen. Das war immer schön zu sehen und deswegen hatten wir, glaube ich, bei bestem Wetter einen richtig schönen Adria Bowl und wollen jetzt, glaube ich, so ein bisschen in die Divisionen kurz einsteigen, beziehungsweise hauptsächlich in die Elite Mix und in die Elite Women's Division.
Ja, ich glaube, bevor wir einsteigen, kann ich auch nochmal an alle unsere Hörerinnen und Hörer sagen, wenn ihr jetzt zum ersten Mal vom Adria Bowl hört oder generell überlegt, auf ein internationales Turnier zu fahren, wir können es euch nur ans Herz legen, denn gerade auch mit den Abstufungen in den Divisionen, also auch wenn ihr ein Regionalliga- oder ein Oberliga-Team seid, es gibt immer Gegner, gegen die ihr mithalten könnt, wo ihr super euch entwickeln könnt. In der Leisure Division würde ich sagen, ist so das oberste Niveau, was wir haben, sind so gute Zweitligateams, aber kein Team aus der Leisure Division, war so stark wie jetzt ein DFL-1-Team. Das heißt, da müsst ihr euch nicht scheuen. Und wir haben aber auch, wenn wir dann im Leistungsspektrum ein bisschen runtergehen, da sind Teams dabei, die sind eher auf dem Niveau von Oberliga-Teams. Das heißt, gerade wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung habt, fahrt dahin. Es ist ein super Teamausflug und man lernt einfach so, so viel.
Die
Und es ist wirklich,
Dresden Monarchs haben es
ja.
dieses Jahr gemacht aus Deutschland, waren in der Leisure Division dabei. Ich habe mich nicht so viel mit ihnen unterhalten, aber was ich so mich mit ihnen unterhalten habe, hat denen sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch trotz der weiten Anreise.
Ja, und ich wollte sagen, das ist halt etwas, wo man sagt, du hast Turniere, die vielleicht als Turnier cool sind, aber da kommt wirklich, und ich war ja auch schon oft in Kroatien jetzt, in dieser Location. Es ist einfach ein besonderes Flair. Du bist am Mittelmeer, du hast Vollverpflegung, du bist in einem ganz coolen Hotel, die Plätze sind super, es ist alles Laufweite. Du hast da so viele Teams an einem Ort. Das ist einfach eine Atmosphäre, die du nicht bei so vielen Turnieren hast in der Variante. Also wir haben ja den Kopenhagen Bowl, der auch noch bald ansteht, der vielleicht vom Niveau her nochmal einen Tick höher ist. Auch ein wahnsinnig tolles Turnier. Aber dieses Feeling, dieses Flag-Football-Turnier-Feeling hast du da nicht ganz so, weil es einfach viel mehr auseinandergerissen ist.
Genau, das ist ja, muss man ganz klar sagen, ein halbes Festival-Feeling. Wirklich auf
Genau.
10 Feldern wird da die rund um die Uhr gezockt. Und du kannst auch mit jedem immer kurz quatschen, so, hey, wer seid ihr denn, wie läuft's bei euch so und so. Diese Sachen, du sitzt irgendwie auf der Tribüne dann mal neben einem anderen Team. Und eben ganz viel ist eben diese osteuropäischen Teams, die man irgendwie sonst bei einem Capital, bei einem Kopenhagen Bowl und so nicht so sieht, die kommen dort auch oft zusammen.
Genau. Dann hast du jetzt ja quasi schon das Stichwort gegeben, welche Teams. Dann schauen wir doch mal, welche Teams waren da. Wir fangen, glaube ich, einfach mal mit der Division an, wo man am meisten zu sagen kann, wo ihr auch gespielt habt. Und das ist die Elite Division. Wir hatten ja den besonderen Fall, dass wir letztes Jahr dieses Turnier gewinnen durften. Das heißt, ihr seid quasi als Titelverteidiger angereist. Ganz, ganz vorab schon, ihr habt, finde ich, aus meiner Sicht her eine Wahnsinnsleistung gebracht. Ihr habt uns unfassbar gut vertreten. Das muss man mal an der Stelle auf jeden Fall betonen. Was genau geworden ist, da werden wir gleich drüber sprechen. Dementsprechend aber auch ein Turnier, glaube ich, mit dem wir alle miteinander schon sehr, sehr gut verbunden sind mittlerweile, auch in der Hinsicht. Hatte wie viele Gruppen?
Wir hatten
Fünf.
fünf Fünfergruppen und
Genau.
interessant war ja eben auch, durch dieses Fünfergruppensystem und einem Achtelfinale sind sehr viele Teams tatsächlich dann in die K.O.-Runde eingezogen. Das war in den letzten Jahren meistens ein bisschen anders. Das heißt, auch als Gruppendritter ist man noch weitergekommen, sogar ein Gruppenvierter. Und es gab aber auch sehr spannende Gruppen und ich fand, muss auch sagen, das Auslosungssystem hat auch gut funktioniert. Gut, wir waren jetzt in Lostopf 1, weil wir als Spatzen 1 gerankt wurden, obwohl wir, für alle Hörer und Hörerinnen, die es noch nicht mitbekommen haben, wir waren mit unserem zweiten Team, also Lasses und meinem Team da mit Spatzen 2. Und in der Gruppe 1 hat man es auch gut gesehen, dass tatsächlich es ist das Standing am Ende auch so gekommen, wie es auch in den Gruppentöpfen dann abgebildet war. Wir hatten die Velenje Black Miners, den slowenischen Meister von 2024, auf Rang 1. Sie konnten sich gegen die Legnano 65ers, die, ihr kennt sie aus den letzten Jahren, früher Arona 65ers waren,
Heißen
jetzt
die jetzt
haben
offiziell
sich
anders?
umbenannt. Ich habe mit ihrem Center gesprochen, habe ihn angesprochen, warum sie sich umbenannt haben und er meinte, es war so, dass generell haben sie eh nie in Arona gespielt.
Ja, ich
Die
wollte nicht
meisten
sagen.
Spieler kommen aus dem Großraum Arona, Legnano, dort in der Gegend, aber haben meistens eine Stunde oder mehr Anfahrt zum Training gehabt. Sie haben sich jetzt einem Verein den Legnano Frogs angeschlossen, das ist ein Tackle-Verein, und sind jetzt sozusagen offiziell das Flag-Football-Team der Legnano
Okay.
Frogs. Haben dort jetzt auch Facilities, einen guten Platz. Für einige Spieler ist es trotzdem noch eine lange Anfahrt, aber sie haben jetzt einfach Gegebenheiten, die deutlich, deutlich besser sind, als was ihnen Arona bieten konnte. Haben jetzt die Möglichkeit, dort auch Trainingslager zu machen. Auch größere Turniere kommen vielleicht in der Zukunft dort. Also generell sind sie sehr zufrieden damit, dass sie jetzt eben die Legnano 65ers sind.
Das wird jetzt aber spannend zu sehen sein, ob sie dann noch genauso viel fahren. Weil es ist natürlich schon etwas, wenn du eh nicht so Struktur hast und viel fahren musst, allein für Training, dann ist auch egal, ob du auf ein Turnier fliegst, dann ist es manchmal sogar einfacher, die zusammenzubringen oder ob sie jetzt quasi ein strukturelles Vereinsteam werden, vielleicht in der Liga noch mehr einbringen und selber aktiv werden oder ob sie weiterhin das wahrscheinlich am international meistvertretenste Team sind. Ich meine, sie
Also
sind immer gern gesehen, das ist ein super Team, also überhaupt keine Frage, es wäre sehr schade, wenn sie nicht mehr da wären, aber
am
vielleicht wäre
Kopenhagen
das
Bowl
sogar eine
sind sie auf
Entwicklung.
jeden Fall da.
Ja, auf jeden Fall finde ich, ja, wie gesagt, die beiden Favoriten haben sich durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel zwischen den beiden ausgegangen ist. Müsste ich jetzt mal kurz nachgucken, ob es da irgendwo ein Ergebnis gibt. Ja, 13-12, also quasi auch genau so knapp, wie man es vermuten würde. Ja, finde ich, gibt es keine große Überraschung. Ich finde es schön, dass die Nürnberg Renegades hier als, ja, doch, sage ich mal, solides DFFL-1-Team sich dieses Jahr für die Elite Division entschieden haben. Und aus meiner Sicht mit einem Sieg hier und ich glaube auch noch, ich weiß nicht, ob sie noch einen Sieg später gehabt haben, ganz gut, genau. Sie haben nämlich auch noch in der Platzierungsrunde ganz gut vertreten waren und sich irgendwo, finde ich, solide verkauft haben.
Ich glaube, für ihre Möglichkeiten an dem Turnier war es solide. In der Offense waren sie stark ersatzgeschwächt. Also einige
Okay.
ihrer besten Receiver waren nicht dabei. Ich habe mit Nico Seidel, ihrem Quarterback, länger gesprochen. Das heißt, da wäre, glaube ich, in einer ihrer Top-DFL-Besetzung mehr drin gewesen. Gerade gegen die Zagreb Patriots wäre ein Sieg möglich gewesen. Velenje und Legnano, das sind Teams, da wird es für ein Nürnberger Team wirklich schwer. Nichtsdestotrotz, als ja, einziges deutsches DFL-1-Team hier leider eben knapp nicht ins Achtelfinale gekommen, aber ich glaube, für viele Spieler eine gute Erfahrung. Sie haben nämlich, können wir vorwegnehmen, auch ein zweites Team gemeldet, ähnlich wie wir als Spatzen. Die
Der
Nürnberg
Leisure, ja.
Renegades haben nämlich auch ein zweites Team, das jetzt in der Oberliga Bayern, also in der Bayernliga spielt. Und was ich sehr cool finde, weil sie hatten in den letzten Jahren oft Probleme, genug Spiele für ein Team zusammenzubekommen. Jetzt haben sie genug für zwei. Also eine schöne Entwicklung hier.
Ja, auf jeden Fall cool und zeigt einfach, dass in Deutschland, glaube ich, da wirklich viel Gutes passiert. In Gruppe 2 war es tatsächlich ein bisschen, zumindest auf dem Papier, anders, als man es vielleicht, also da war es erstens schwer einzuschätzen, glaube ich, weil gerade, wir haben über die Dutch Mamba schon oft gesprochen, da kriegst du zwischen dem absoluten Fun-Team bis hin zu einer echt kompetitiven Gruppe alles unter diesem Namen. Mit Refuli hast du ein solides italienisches Team, was du immer an der Ecke der Top 8 bei so Turnieren rum kämpft, also quasi Best Case da reinrutscht oder nicht. Und mit den Klosterneuburg Indians hast du ein unfassbar starkes österreichisches Team, was aber, was ich schon im Vorgespräch mit euch gehört habe, nicht in voller Besetzung da war.
Ja, ihr Quarterback
Dementsprechend
war
ja auch
leider
nur
verletzt.
Dritter wird, genau, nur Dritter wird in der Gruppe. Sonst wahrscheinlich der klare Favorit. Refuli dann für mich aber der logische quasi Kandidat für den Gruppensieg,
Ja,
auch wenn es in der Gruppe,
logisch.
denke ich, gut im Kampf war. Jedoch hätte ich, also ich hätte mein Geld schon auf Refuli gesetzt,
Also, wenn
muss
man
das
die Dutch
sagen.
Mambas gesehen hat, dann hätte auch die Dutch Mambas diese Gruppe auf jeden Fall gewinnen können, meiner
Ja,
Meinung
bei
nach.
39, 38 ist er jetzt auch kein
Ja,
deutlicher Sieg.
das
Wenn die
stimmt.
Dutch Mambas hatten, ich glaube, zwei oder drei Amis dabei, die sie deutlich, deutlich besser gemacht haben. Wie du gesagt hast, sie waren eben nicht das Fun-Team, was wir von anderen Turnieren kennen, sondern hier wirklich ein krass kompetitives Team. Sie werden später noch sehen, wie weit sie gekommen sind. Aber da haben sie ja auf jeden Fall eine starke Gruppenphase gespielt. Um die Gruppe jetzt komplett zu machen, wir haben die Belgrad Beasts und die Budapest Cowbells, zwei Teams, die ich noch nicht kannte. Ich glaube, die auch recht neu sind. Also zumindest in Ungarn, eben die Budapest Cowbells und in Gruppe A hatten wir noch vergessen, die Budapest Shamans oder Shamans sind beide Letzter geworden in der Gruppe. Und ich weiß aus Ungarn, dass sie erst jetzt vor ein paar Monaten oder einem Jahr ihr Flag Football Programm aufgezogen haben. Einer unserer Spieler, Norbert, der aber auch bei uns gespielt hat jetzt am Turnier, ist auch gerade im erweiterten Kader der ungarischen Nationalmannschaft und hat da viel von berichtet, dass sie da eben viele Tackle-Spieler haben, die jetzt auf Flag umsteigen oder das zusätzlich machen. Das Programm ist noch sehr jung und das sieht man jetzt auch an den Ergebnissen. Die Teams
Ja.
hatten jetzt nicht wirklich eine Chance gegen die etablierten Flag Football Teams, aber ich glaube, da ist viel Potenzial da.
Ich würde aber sagen, in dieser Gruppe, das ist wirklich spannend zu sehen, dass es mit die ausgeglichenste war. Wir haben die Budapest Cowbells, die die Klosterneuburg Indians schlagen. Gleichzeitig schlagen die Klosterneuburg Indians Refuli Triest, sodass du da schon eine Vergleichbarkeit hast. Und also ich finde, dass dafür, wie du sagst, es ist ein junges Programm, junges Land in bezüglich Flag Football, dass sie sich dabei sehr kompetitiv verkauft haben und manchmal dann diese letzten Prozente natürlich noch fehlen mit Erfahrung. Aber ich finde, das zeichnet in dem Falle für mich auch Gruppe B aus, dass es extrem knappe Matchups waren und hier Ja, am Ende, es hätte auch anders ausgehen können, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Und ich glaube tatsächlich, dass Ähnliches auch für Gruppe C gilt, wenn wir mal dahin springen, weil auch da haben wir einige Teams, die auf sehr, sehr ähnlichem Niveau spielen, sind aber, glaube ich, wieder bei Namen, die zumindest oben in der Gruppe sehr bekannt sind, zumindest den eingesessenen Flag Football Fans, Teams, die auf solchen Turnieren eigentlich fast immer vertreten sind.
Ja, es ist
Wen
ganz
gab es in Gruppe
spannend.
C?
Es ist ganz spannend,
Ja.
das Spiel zwischen Milano Mad Dogs und den und Kranjski Jazbici. Ist wirklich immer der tollste Name, das auszusprechen. Aber wir wurden von ihnen gelobt bei unserem Huddle, dass wir mit einer der Besten waren, die es ausgesprochen haben, als wir sie gegen sie gespielt haben. Das Spiel hab ich, Josh, du hast auch mit Josh und ich, wir haben es beide mitgerefft. Es war ein hochklassiges Spiel, und zwar ein High-Scoring-Game, dass am Ende die Milano Mad Dogs in der Gruppenphase für sich entschieden kommen, wie es dann später, ich nehme es einfach mal vorweg, später in der K.O.-Phase ausgegangen ist, sprechen wir gleich noch drüber. Aber die beiden Teams waren hier in dieser Gruppe die Besten und haben hier den Gruppensieg unter sich ausgemacht. Kann man ganz klar so sagen. Dahinter dann die HQ Jenas, die man auch, glaube ich, definitiv kennt. Also ich kann sie auf jeden Fall vom Namen her. Holen sie hier den sehr soliden dritten Platz, der voll gereicht hat, um weiterzukommen. Dann dahinter die Rail Runegards. Ich habe eigentlich gehofft, ich
Ja,
muss den Namen nicht aussprechen.
das ist ein gemischtes Team aus mit ein paar Schweden, ich glaube noch ein paar anderen Skandinaviern. Die haben auch noch nicht oft zusammengespielt, haben sich da erst gefunden und sind sehr schwierig ins Turnier reingestartet, haben am Ende dann eben aber noch einen Sieg geholt gegen die Vienna Jets und dann aufgrund der Punktedifferenz tatsächlich als glücklicher Vierter den letzten 16. Platz fürs Achtelfinale gelöst.
Aber auch hier wieder, und das ist das, was ich sagen wollte, es hätte so viel anders sein können. Du hast über die HQ Jenas gesprochen. Ich finde ein Team, was vor, ja, 10 Jahren rum noch tatsächlich weiter in der Spitze des europäischen Flag Footballs war, bei internationalen Turnieren tatsächlich oft um die Halbfinalplätze mitgespielt hat, da sind sie nicht mehr. Also es konnten sie so die letzten Jahre nicht zeigen, aber ein, finde ich, sehr explosives Team, was einen auf jedem Play schlagen kann. Haben sie auch in der Vorrunde gezeigt, viele Punkte gemacht in fast allen Spielen, haben die Mad Dogs zu einem Unentschieden gebracht, die ja quasi die Gruppe gewonnen haben. Verlieren, glaube ich, auch nur, sie verlieren relativ deutlich doch gegen Jasbeki, aber das ist dann wieder, da kann man wieder einsteigen, vielleicht auch der Spielweise von Jasbeki. Ja. Geschuldet, aber ich finde auch hier gibt es wieder Ergebnisse, die rundherum sich schlagen. Und da dürft ihr mir jetzt gerne sagen, weil ich es nicht einschätzen kann, die Vienna Jets finde ich mit 48-38 gegen Jacek, finde ich unfassbar stark als Gruppenletzter. War das hier eine Ausnahme? Wo kommen die her? Was, also ich, den Namen habe ich schon mal gehört, aber
Das sind der Schweizer. Die sind
Schweizer?
genau, die sind auch in der Schweizer, ich glaube in der ersten Liga, vielleicht in der zweiten, ich glaube in der ersten, haben hier, glaube ich, einfach Pech gehabt, weil du sagst es, haben gegen Jaspici wirklich stark mitgehalten. Ich habe es mir auch den Tape angeschaut, haben dann eben gegen die Runegards verloren. Sonst wären die Vienna Jets hier wahrscheinlich auch weitergekommen. Und am Ende dann aber eben im untersten Topf gelandet. Dort belegen sie dann den ersten Platz, aber nichtsdestotrotz ja eher unglücklich.
Genau, also das war jetzt immer eine Nachfrage an euch, die es gesehen habt, weil das hat mich überrascht. Genau, also auf jeden Fall, ja, auch hier die größten Namen setzen sich durch. Ihr habt gesagt, es kommen viele weiter. Aber an der Stelle glaube ich trotzdem, ja, hätte man da, glaube ich, sein Geld nicht verloren, wenn man drauf gesetzt hätte. Ja, dann kommen wir zu Gruppe D mit dem, ich denke, im Vorfeld meist diskutierten, interessantesten Team, was Richtung Kroatien unterwegs war, und zwar das Blue Team, Team Italy, also tatsächlich eine Abordnung der italienischen Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob alle da waren,
Also,
aber
es
Luke
waren schon,
Seredka war
ja.
da, Jordan Bua war da, also quasi ihr Starting Quarterback und ihr bester Receiver. Also das zeigt schon, dass da nicht die B-Truppe stand. Ja, und ich finde in der Vorrunde hier in Gruppe D kann man kann drüber sprechen, wie stark die Gegner waren. Das habt ihr auf dem Feld besser sehen können oder vor Ort. Aber da haben sie, glaube ich, relativ klar gezeigt, dass sie auch die klaren Favoriten in dieser Gruppe
Ja, vor
waren.
allen Dingen muss man sagen, 171 Punkte zu scoren, ist beim Adria Bowl gar nicht so einfach. Denn wenn in der zweiten Hälfte die Punktedifferenz irgendwann 35 oder mehr ist, dann ist das Spiel zu Ende, dann ist quasi die Mercy Rule, beendet das Spiel quasi direkt. Und auch wenn man zur 2-Minuten-Warnung mit 17 Punkten oder mehr vorne liegt, beendet das auch direkt das Spiel. Das heißt, 171 Punkte zu scoren, also beziehungsweise und dann auch nur 25 zu kassieren, eine Punktedifferenz von 146 in der Gruppenphase zu bekommen, ist recht schwer.
Das ist tatsächlich nur so möglich. Nur möglich dadurch, dass sie in der ersten Hälfte von 2 Spielen schon über 40 Punkte Unterschied erreicht haben.
Okay.
Und dann sozusagen die zweite Hälfte gar nicht erst angepfiffen wurde. Also sie haben hier, und da muss man sagen, die Dubrovnik Sharks, die auf dem 5. Platz in Gruppe D gelandet sind, und Snatch Elite. Snatch ja eine Marke, eine Flag Football Marke aus Italien oder generelle Sport Apparel Marke, die immer ein Team zusammenstellen aus talentierten Spielern, aber die nie zusammen trainiert haben. Und das merkt man dann auch. Die haben sie schon wirklich wirklich zerstört. Was ich sehr interessant fand, wir hatten eben dann auf Platz 2 in der Gruppe das serbische Nationalteam und auf Platz 3 die Domžale Tigers, eines der, ja, ich glaube, das dritte oder viertbeste Team aus Slowenien. Die haben wirklich gut mitgehalten, zumindest die Domžale Tigers. Wir haben ein bisschen zugeschaut. Die konnten echt Stiche setzen gegen die Italiener und waren, glaube ich, auch das einzige Team, was ihnen mehrere Touchdowns eingeschenkt hat. Nichtsdestotrotz, in der Gruppe hatten die Italiener keine Probleme.
Ich weiß nicht, ob du dich irrst, aber das Ergebnis ist 48-6.
Oh, okay, das, dann sah es zumindest in der ersten Hälfte so aus.
Das stimmt auch, glaube ich, einfach nicht. Wir haben auch geschaut.
Ich glaube, wir haben 2 Touchdowns gesehen. Vielleicht mindestens. Ist das nicht ganz korrekt.
Was egal wie, steht. Also hier auf dem Ergebnis sieht es jetzt nicht so aus, aber ich finde auch, dass ja, da glaube ich, die Ergebnisse einfach dem geschuldet sind, dass das italienische Team sehr, sehr viel besser war. Und dann vielleicht aber auch hier 2 Teams ein bisschen davon profitiert haben, dass sie sich dann gegen den Rest durchsetzen konnten. Aber wie gesagt, es kommen viele weiter, von daher glaube ich, ist es jetzt in der Stelle nicht so entscheidend. Kommen wir noch zur letzten Gruppe. Ich denke, da können wir auch noch kurz drüber sprechen, weil auch da neben euch als Team, wo ihr natürlich was gleich hautnah oder aus nächster Nähe beschreiben könnt, was in der Gruppe passiert ist, möchte ich kurz über die Ljubljana Frogs sprechen, weil das kam im Stream ja dann Richtung Finale auch raus. Das war alles, nur nicht die Ljubljana Frogs.
Ja, es waren 2 Spieler von den Ljubljana Frogs.
Nein, ich glaube, also bin mir nicht sicher, wer auch immer, da gibt es unterschiedliche. Ich glaube, ich habe auch gehört, es war nur einer, der das organisiert hat und hat die Trikots gestellt. Also da waren 2 bis 3 Spieler aus der dänischen Nationalmannschaft. Wir haben auf jeden Fall mit Valentin Ehrenfried einen der besten Receiver aus der österreichischen Nationalmannschaft mit dabei gehabt. Wir hatten einen Quarterback aus Kanada oder den Quarterback.
Backup-Quarterback der Nationalen.
Also das war schon ein sehr, sehr bunt gemixter Haufen. Ich meine, am ersten Tag stand da auch noch International Ljubljana Frogs. beim zweiten Tag stand da nur noch Ljubljana Frogs. Und man sagt, ich finde das ja völlig fein, wenn du da mit einem gemischten Team kommst. Ich finde das mit dem Vereinsnamen nicht ganz so toll. Gab es jahrelang, ist mittlerweile nicht mehr so, auch dass die Wild of Wanderers Turniere gewonnen haben als Nationalmannschaft unter dem Namen Wild of Wanderers. Das haben die, glaube ich, aus organisatorischen Gründen gemacht. Ist auch völlig in Ordnung. Ich finde, in dem Moment, nenn dich doch anders. Nenn dich doch irgendwie und dann fährst. Also ich finde es cool, dass das Team da war. Es hat unfassbar Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen. Super starkes Team, haben sie ja auch bewiesen, der mal zu kommen. Ich finde es aber schwierig, wenn der Vereinsname steht.
Also vielleicht nochmal, so, um es in eine Perspektive zu setzen. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge. Die Ljubljana Frogs sind ein mittelmäßiges Team in Slowenien, muss man so sagen. Mhm. Also wir haben einige Teams mit Jaspici, mit den Black Miners, mit Domžale Tigers, die eindeutig besser sind. Sie haben, die Frogs, jetzt für diese Saison ein Projekt gestartet. Und dieses Projekt ist eben, auf internationale Turniere mit einer All-Star-Auswahl zu fahren, aus internationalen Spielern, meistens Nationalspielern aus verschiedenen europäischen, aber auch weltweiten Ländern, um diesen Spielern die Chance zu geben, auf diesen internationalen Turnieren, um die Titel mitzuspielen, sich zu verbessern gegen die beste Konkurrenz. Weil wenn du ein Top-Spieler bist, aber in einem Team spielst, wo du eindeutig der beste Spieler bist und die auf internationalen Turnieren eben nicht die Chance haben, in einer Elite-Competition mitzuhalten, dann bleiben dir gewisse Fortschritte einfach verwehrt. Und das wollen sie diesen Spielern bieten. Und deswegen, du hast schon ein paar angesprochen, auch aus Deutschland haben wir da Nils Lindner, den wir ja schon besprochen hatten, der jetzt bei Mainz spielt. Wir haben Nils Just von den Augsburg Centurions und wir haben Luca Bultmann von den Düsseldorf Firecats, die auch in diesem Kader dabei sind. Die waren Nils Just und Luca Bultmann waren nicht dabei bei dem Turnier. Aber
die waren ja bei der Nationalmannschaft.
Sie werden aber bei weiteren Turnieren dabei sein. Ich weiß zumindest, dass sie beim das Team der, ich nenne es jetzt wirklich mal International Frogs, beim Kopenhagen Bowl spielen wird und ich glaube Capital Bowl auch. Wir werden davon dann berichten, aber um das eben einzuordnen, das ist ein explizit zusammengestelltes Team. Und Olli, auf deine Kritik hin, ich kann mir vorstellen, dass die Ljubljana Frogs immer noch heißen, weil eine Sache, die die Ljubljana Frogs auszeichnet, ist, dass sie sehr viele Sponsoren haben. Die haben einen sehr großen Social-Media-Auftritt. Also ich kann euch hier auch empfehlen, folgt denen auf Instagram, das lohnt sich. Die machen auch sehr viel internationalen Flag-Football-Content. Ich kann mir vorstellen, dass das auch der Grund ist, warum sie in ihren normalen Liga-Trikots auftreten, warum sie sich Ljubljana Frogs nennen, einfach weil sie bestimmt einiges an Geld bekommen. Ich gehe nämlich davon aus, dass der kanadische Quarterback eingeflogen wurde und bestimmt nicht auf seine eigenen Kosten. Also da ist bestimmt auch ein bisschen Geld dahinter. Deswegen, wenn wir da mehr Infos kriegen, wenn ihr dazu hört und mehr Infos habt, schreibt uns gerne. Wir würden sehr, sehr gerne erfahren, was da alles organisatorisch hinter den Ljubljana in Klammern International Frogs steht.
Komm mal zurück.
Ich wollte gerade sagen, du darfst gerne weitermachen, bitte.
Genau, es hat unfassbar Spaß gemacht, gegen sie zu spielen. Am Ende muss man sagen, waren sie klar besser als wir. Dennoch konnten wir uns in der Gruppe als Zweiter durchsetzen. Wir haben ein Spiel gegen die U-Flag League Mexiko, ein Team aus mexikanischen Spielerinnen und hauptsächlich Spielern, die teilweise so auch schon beim Peace Bowl mitgespielt haben, teilweise zumindest. Haben wir ganz, ganz knapp gewonnen. Und dahinter dann Ortona Ronin, die solides Team waren, dennoch nicht auf dem Niveau mitspielen konnten, gegen die wir auch deutlich gewinnen konnten. Und das Team Triest Flag Academy ist genau das, was er sagt, eine Flag Academy. Das waren wirklich 15-, 16-, 17-Jährige, die sicherlich solide waren. Die waren auch sportlich sehr, sehr solide. Die aber dennoch am Ende, muss man vielleicht auch sagen, wir haben am Ende, glaube ich, 35-0 gegen sie gewonnen. Das Ergebnis war fast ein bisschen hoch dafür, dass sie eigentlich gut gespielt haben. Sie haben es nur nicht geschafft, die letzten 10-15% für Stops oder für Touchdowns zu kreieren. Es war auch das letzte Spiel des Tages. Die waren sicherlich auch schon ein bisschen müde. Dennoch war das hier interessant zu sehen, dass hier ein ganz, ganz junges Team aus Triest mit angefangen und eben auch in der Elite Division mitgespielt hat, da sonst solch junge Teams hauptsächlich eigentlich nur in der Leisure Division mitgespielt haben.
Ich glaube, in der Leisure Division hätten sie auch oben mitgespielt, weil ganz die hatten wirklich super definitiv Ansätze. Bei uns, Lasse, war es ja auch die Entscheidung, wollen wir wieder Leisure spielen, wie letztes Jahr, wo wir das gewonnen haben, oder wollen wir Elite spielen und uns halt challengen? Wir haben uns dafür entschieden. Für uns war es auf jeden Fall super, die Entscheidung. Bei Triest kann man jetzt fragen, war vielleicht Leisure das Bessere gewesen, aber sie haben sich dafür entschieden und gelernt haben sie garantiert einiges.
Ich bin auch ganz sicher. Da waren echt coole Spielzüge dabei. Ich glaube, für die war es auch einfach mal eine coole Erfahrung, so auf diesem Turnier zu sein. Triest ist nicht so weit weg. Die sind da schnell hingefahren. Schöne Sache. Ich würde sagen, wir kommen zur Group Stage, zur K.O. Stage.
Genau, richtig. Also wir haben gesprochen, die etablierten Teams oder die Favoritenteams mit Ljubljana, mit euch und den Mexikanern setzen sich hier durch, sodass wir 16 Teams, also sehr, sehr viele Teams in den Achtelfinals haben. Somit da auch, denke ich, das ein oder andere sehr klare Ergebnis haben. Ich denke, da können wir einmal schnell die wirklich deutlichen Ergebnisse abhaken. Italien schlägt die HK Jenas 50-19, also das war eine ganz klare Sache. Hier sicherlich die HK Jenas ein bisschen gestraft mit dem Gegner. Sie hätten sich wahrscheinlich gegen andere besser verkauft. Aber das war eine klare Sache. Die Ljubljana Frogs oder International Frogs schlagen Klosterneuburg. Auch das eine ganz klare Sache. 38-12. Ähnlich deutlich ging es für die Lignano 65ers gegen die Mexikaner aus mit 40-19. Und auch ihr seid natürlich nicht unbedingt beschenkt worden mit JPG als Gegner im Achtelfinale hier natürlich einer der Teams, die letzten Jahre quasi mit, die haben Abo aufs Finale gehabt die letzten Jahre, haben das Turnier schon zweimal gewonnen, sind ein unfassbar starkes physisches Team mit 34-12, auch ein recht deutliches Ergebnis.
Und vor allen Dingen muss man ja sagen, wir sind Zweiter geworden, diesen Gruppenzweiter geworden, also wir hätten auch, wenn wir quasi in einer anderen Gruppe, in einem anderen Ziel gewesen wären, hätten wir als Gruppenzweiter auch einen Gruppendritten aus einer anderen Gruppe erwischen können. Pech gehabt, wenn du gewinnen willst, musst du in dem Fall alle
absolut
schlagen.
Absolut. Und das Letzte war eben noch, dass die Mad Dogs die Domžale Tigers klar schlagen. Somit haben wir schon einige Teams in der Viertelfinalrunde. Es gab aber auch ein paar spannendere Matchups in den Achtelfinals.
Ja, ich glaube, also gerade die Valenir Black Miners haben sich schwer getan gegen die Rare Runeguards, die sich kontinuierlich gesteigert haben. Am Ende ein 26 zu 20, also mit nur 6 Punkten Unterschied, ein sehr, sehr knappes Ergebnis. Und ja, gut, die Dutch Mambas gegen das serbische Flag-Nationalteam mit 39, 26 setzen sie sich hier durch. Wir haben schon drüber geredet, die waren einfach in einer klasse Besetzung da. Ansonsten hatten wir keine wirklich spannenden oder knappen Spiele. Refilo Triest verliert gegen die Zagreb Patriots 41-32, also ein Two-Score-Game gerade so. Hätte ich vielleicht andersrum gesehen. Ich habe die Zagreb Patriots zugegebenermaßen aber gar nicht spielen gesehen. Ich wusste nur von Nürnberg, dass sie wohl schlagbar waren, aber eventuell hatten sie am zweiten Tag nochmal mehr Spieler oder sich gut eingespielt, weil hier muss ich sagen, hätte ich meine Karten auf Refilo Triest gesetzt.
Also das muss ich sagen, ist auch so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, um jetzt nochmal quasi die Spatzenbrille aufzuziehen, das sind zwei Gegner, die gegeneinander spielen. Ein Gruppenerster gegen den Gruppendritten. Da hättet ihr wahrscheinlich gegen beide eine ganz gute Chance gehabt.
Ja.
Ja, wären beide schlagbar gewesen. Und Zagreb als Gruppendritter bekommt dann eben Refuli
Ja.
und setzt sich durch. Gut, ist bei so einem Turnier immer so, dieses Mal hat man Glück, nächstes Mal hat man Pech, wie auch anders rum passieren kann. Ich meine, am Ende ist es so, wie es ist, aber ja, ein bisschen schade ist es schon.
Ja, ich meine, unser Ziel haben wir eh damit schon erreicht gehabt, dass wir in die K.O.-Phase eingezogen sind, dass wir da jetzt eben auf Jaspezi treffen. Eher unglücklich, aber gut, so war es eben.
Kommen wir zu den Viertelfinals, würde ich sagen. Viertelfinals war dann ein Matchup. Valenje Black Miners gegen die Dutch Mambas, was direkt super spannend war. Ich habe, glaube ich, die zweite Halbzeit von dem Spiel so ein bisschen sehen können, weil sie auf dem Feld nebendran war von unserem Frauenteam. Deswegen war echt ein spannendes Spiel. Und am Ende gewinnen das die Dutch Mambas mit einem Last Minute, oder nee, nicht ganz Last Minute, aber letzte 30 Sekunden Touchdown. Und gewinnen somit das Viertelfinale und ziehen hier ein. Das andere Viertelfinale, und darüber müssen wir jetzt, glaube ich, mit am meisten reden, war das zwischen Blue Team und den Ljubljana Frogs. Ich habe es mir im hinten Nachhinein ein bisschen im Stream mal durchgeklickt, weil ich es nicht gesehen habe. Was könnt ihr zu dem Spiel sagen?
Ja, also es gab ein bisschen Instagram-Berichterstattung, die sich darüber ausgelassen haben, dass dieses Spiel im Viertelfinale stattfindet, weil für alle Zuschauer und eigentlich alle Betrachter des ersten Tages klar gewesen ist, dass das die zwei besten Teams sind des Turniers. Wir haben einmal den amtierenden Europameister in dem Blue Team, also dem italienischen Nationalteam, und eben die Ljubljana International Frogs, die gespickt sind mit Nationalspielern. Und dass das hier im Viertelfinale zum Matchup kommt, ist unglücklich. Das war dem geschuldet, dass die Veranstalter des Turniers sicherstellen wollten, dass Teams aus der gleichen Gruppe frühestens im Halbfinale wieder gegeneinander spielen. Das war nämlich letztes Jahr so, dass da teilweise Teams im Achtelfinale oder Viertelfinale gegen Teams gespielt haben, die sie in der Gruppe schon hatten.
Genau,
Das
weil
wollte
man
man
dort
vermeiden.
ein Ranking aller quasi weitergekommenen Teams gemacht hatte und dann quasi Ranking 1 gegen Ranking 16 gespielt hat und so weiter durch. Hätte man das dieses Jahr so gemacht, wäre dieses Matchup deutlich später gekommen. So haben sie sich aber dafür entschieden. Und auch hier wieder die Floskel, wenn man am Ende gewinnen will, muss man eben alle schlagen.
Ja, gerade die Ljubljana Frogs haben dann hier wirklich einfach sehr, sehr stark aufgespielt. Ich habe die letzten 2 Minuten angeschaut, weil Lasse, wir haben parallel unser Viertelfinale um Platz 9 gespielt gegen Refoli Triest. Wir haben dann in der Mercy Rule gewonnen, deswegen waren wir recht früh fertig, konnten am Ende noch ein bisschen das Spiel anschauen. Und das war höchstes Niveau Flag Football. Am Ende stehen die Italiener mit eben 5 Punkten hinten mit dem Ball vor der Endzone der Frogs. Und die Frogs machen den Stopp, halten die Italiener aus der Endzone raus und besiegeln hier eben diesen Viertelfinalsieg. Da sind alle Dämme gebrochen. Das war wirklich, wirklich krass emotional, weil ich glaube, die Frogs waren vor dem Spiel ein bisschen niedergeschlagen, weil sie wussten, hey, wir sind hier mindestens das zweitbeste Team auf dem Turnier und jetzt müssen wir gegen den Europameister spielen. Sie haben dann
Auch
aber
bitteres
ihre
Los.
Kräfte, ja, eindeutig, haben ihre Kräfte
Ja.
aber mobilisiert, super konzentriert gespielt und sich den Sieg geholt, was niemand für möglich gehalten hätte. Also wirklich, wirklich starke Leistung.
Und da muss ich sagen, ich habe das Spiel im Stream gesehen und war im Endeffekt aber doch überrascht. Ich meine, das Ergebnis täuscht ein bisschen, wie schwer sich die Offense der Italiener getan hat. Ich glaube, der Blitzer von Ljubljana hat
Der war krass, ja.
Der war so krass.
viermal den
Ja.
Quarterback geblockt,
Ja.
Das ist der schottische
was krass
Nationalitäts
ist.
gewesen.
Ja, James
Genau, also das
Ledbody.
war unfassbar, wie er den also dominiert hat quasi. Also Luke Soretka ist vielleicht Top 3 Quarterback weltweit oder so, ich weiß es nicht im Fleck.
Wahrscheinlich, ja.
Und also das war wirklich, wirklich krass. Und auch die Touchdowns. Also wenn ich mich an einen Touchdown erinnere, ich meine, Jordan Bua ist ein unfassbar schneller Receiver, aber dass dieser Ball überhaupt geworfen wird, der ist 90% der Route gecovert und macht da einen Toe-Tapping-Catch und kriegt den da noch rein. Also es war wirklich so, dass sich die Italiener mit der Defense der Frogs extrem schwer getan haben. Und ich weiß nicht, ob sie einfach überrascht waren, wie gut sie waren. Ich vermute fast, dass es ein bisschen das war. Die Italiener haben extrem dominant gespielt. Ich bin auch weiterhin der Meinung, sie sind das beste Team des Turniers gewesen. Ich glaube, sie waren in dem Moment überrascht, wie stark die Frogs mitgehalten haben. Sie hatten dann sich nicht darauf vorbereitet. Sie konnten sich auch nicht darauf vorbereiten, wer da kommt. Und wurden dann auch von dieser Emotion dieses Spiels quasi ja, geschlagen.
Ich bin mir aber recht sicher, dass die Ljubljana Frogs gesehen haben, weil der Turnierbaum eben vorher schon feststand, dass wenn beide ihr Achtelfinale gewinnen, dass dann das Blue Team auf sie wartet und dass sie sich das auf Tape ein bisschen angeschaut haben. Und ich würde es auch nochmal herausheben, die Ljubljana Frogs Defense hat sich hinter ihrem Blitz so ein bisschen aufgebaut. Sobald ein Wurf ein bisschen off war, was der Blitz oft geschafft hat, waren sie da mit Picks oder zumindest Incompletions, was wirklich, wirklich stark war, muss man ganz klar sagen. Auch das als eine
Genau.
Defense, die wahrscheinlich so oft noch nicht zusammengespielt hat. War
Ja.
wirklich schön anzuschauen.
Gut, haben wir viel über das Spiel gesprochen, wahrscheinlich ein bisschen das vorgezogene Finale im Viertelfinale. Auf der anderen Seite des Baums war es ein bisschen deutlicher. Die Mad Dogs schlagen Legnano sehr deutlich, überraschend deutlich. Ich finde, das ist schon als italienisches Matchup an der Stelle mit 17 Punkten. Ja, hätte ich vielleicht gar nicht so erwartet, aber in dem Falle die Mad Dogs bei so Turnieren oft auch wirklich kompetitiv. Und ja, Spiki, ja, das war dann fast zu erwarten. Über Zagreb und Rivoli haben wir kurz gesprochen, gewinnen ihr Viertelfinale erwartungsgemäß. Ich würde fast sagen, ich habe es nicht gesehen, aber es wirkt fast ein bisschen im Schwungang. Ich könnte mir so vorstellen, dass es relativ früh klar war, dass das Spiel so ein bisschen runterplätschert. Das, zumindest vom Ergebnis sieht das ein bisschen so aus. So dass man dann quasi mit den Dutch Mambas, den Ljubljana International Frogs, Jasbiki und den Milano Mad Dogs, die vier besten Teams des Turniers, quasi zumindest laut Turnierbaum, dann in einem Halbfinale hatten. Und hier, ja, aber durchaus knappe Matchups dann auch nochmal in den Halbfinals waren.
Die waren
Ich
super
weiß nicht, da habe ich
spannend.
nichts von gesehen.
Die
Hast du
waren
sie
beide
gesehen?
spannend.
Ja, wir saßen da gerade beim Mittagessen und haben die beim Mittagessen angeschaut. Wir hatten ja nur zwei Spiele am Sonntag, eben gegen Jaspici und dann gegen Rivoli Triest, waren dann schon fertig und konnten das beides verfolgen. Und bis zum Ende war es wirklich sehr, sehr knapp. Das Spiel Jaspici gegen Milano Mad Dogs war weniger knapp, weil Jaspici zu Mitte der zweiten Halbzeit ein 14-Punktes-Lead hatte. Die Mad Dogs kommen dann nochmal ran auf ein 8-Punkte-Spiel, das heißt ein One-Score-Game, aber können ihrem letzten Drive nicht scoren und dann kann Jaspici die Zeit runternehmen. Das heißt, eine ganz, ganz spannende Endphase hatten wir hier nicht. Die hatten wir aber bei den Ljubljana Frogs gegen die Dutch Mambas, denn dort sind in der zweiten Hälfte fast keine Touchdowns gefallen. Es war die ganze Zeit ein One-Score-Game und beide Defenses haben aber so stark gespielt, dass kein Team jemals davonziehen konnte oder die Dutch Mambas nicht mehr die Führung übernehmen konnten. Deswegen war es die ganze Zeit so eine unterschwellige Spannung, weil es klar war, es muss nur ein Fucker passieren und dann ist das Spiel komplett gedreht. Deswegen eben wirklich das spannendste Halbfinale für mich und auch wirklich überraschend, wie stark die Dutch Mambas hier mithalten konnten. Aber dann doch eben verdient natürlich die International Frogs im Finale.
Und dann, glaube ich, bei den Platzierungsspielen hatten wir auch nochmal zwei sehr, sehr knappe Matchups. Also Spiel um Platz 3, ich denke, da würden wir jetzt nicht, müssen wir trotz des knappen Ergebnisses nicht zu sehr draufgehen, aber die Dutch Mambas gewinnen mit 43-41. Bestimmt ein sehr unterhaltsames Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass da einiges an Stimmung war, es ein ganz schönes Hin und Her war. Also sehr, sehr cool.
Ich glaube, es war Overtime,
Und
oder Josh?
war es sogar Overtime?
Ich glaube, das war Overtime, genau.
Ja,
Es gab ein
cool, ja.
Two-Point-Shootout und am Ende schaffen die Dutch Mambas eben dann die eine Two-Point mehr.
Dominik
Ja,
Zeloff
sehr, sehr
von
cool.
den Rosenheim Rebels hat's gerafft.
Also das ist sicherlich nochmal ein sehr, sehr cooles Matchup um Platz 3. Ja, und dann das Finale habt ihr sicherlich gesehen oder in irgendeiner Weise, oder? Dann könnt ihr wahrscheinlich da mehr zu sagen als ich. Ich kenne nur das Ergebnis.
Ja, also das Finale, ähnlich wie das Spiel um das Halbfinale, Viertelfinale, kann man sagen, der MVP des gesamten Turnieres, auch eindeutig der MVP des Finals, und zwar James Lightbody, der Blitzer der Ljubljana Frogs, wie Lasse schon gesagt hat, einer der Blitzer der englischen Nationalmannschaft oder der britischen. Ich glaube, die haben ja ein gemeinsames Team. Wir haben ja auch gegen sie gespielt und ich habe als Quarterback gegen ihn gespielt. Er hat auch bestimmt drei meiner Bälle geblockt und er hat auch im Finale, ich glaube, wieder vier Bälle geblockt von dem Quarterback von Jasper Zee, der ein bisschen gehinkt hat. Ich glaube, der war leicht angeschlagen, war dadurch überhaupt nicht mobil,
Ja.
muss man dazu sagen. Er hat starke Würfe rausgehauen, es gab auch krasse Catches, aber am Ende hat der Blitzer einfach wirklich einen Unterschied gemacht, kann man einfach sagen in diesem Spiel.
Und da muss man aber sagen, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem vom Quarterback, weil letztes Jahr hat ja auch der gleiche Quarterback gegen Sebastian Nessmann, der ja auch ein sehr großer Blitzer ist, der eine ähnliche Spielweise hat, extreme Probleme gehabt. So dass wir ja auch sehr deutlich gewinnen konnten. Das war jetzt, glaube ich, nicht ganz so deutlich, aber ich glaube, dass da der Quarterback generell sich mit ja, den großen Blitzern mit viel Range der Arme Probleme hat.
Ja, absolut. Und wir können auch sagen, beim Finale generell, Jasper Zee war einfach ein bisschen ein Schritt langsamer, war ein Schritt weniger agil, ein Schritt weniger bissig auch. Und die Frogs, die wollten das dann. Das war ihr erstes Turnier. Das war der Kickoff ihrer internationalen Turnierserie. Und das hat sich dann einfach gezeigt. Am Ende war das Spiel leider zur Halbzeit schon auf einem Two-Score-Abstand. Jasper Zee kam dann nochmal ran, hat dann aber die Two-Point nicht geschafft und damit war es dann ein 9-Punkte-Spiel. Somit kam in der zweiten Hälfte nicht mehr wirklich Spannung auf und am Ende war das Spiel dann tatsächlich mit der Two-Minute-Warning vorbei, denn der zweite Teil der Mercy Rule beim Adria Bowl besagt, wenn ein Spiel 17 Punkte oder mehr Abstand hat zur Two-Minute-Warning in der zweiten Hälfte, ist auch das Spiel vorbei und das war dann eben hier der Fall. Damit erste Hälfte wirklich super, zweite Hälfte Jasper Zee noch mal ein bisschen angeklopft, ein bisschen angerannt, aber konnte eben keinen Stich mehr setzen. Und damit gewinnt Ljubljana das Spiel verdient und auch überzeugend.
Genau. Herzlichen Glückwunsch, wirklich super stark gespielt. Auch ein Team, was zusammengewürfelt war. Und dennoch haben sie wirklich auch als ein Team funktioniert. In der Defense gab es wenig quasi wirklich ganz klare Fuck-ups, würde man es nennen, wo Spieler wirklich weit offen waren. Das haben sie wirklich gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch und generell kann man auch dieses Jahr wieder sagen, war es wieder ein schöner Adria Bowl, auch wenn er, glaube ich, von den ganz Top-Teams nicht ganz gut besetzt war. Vielleicht mit einem Blue-Team, was dann relativ früh ausscheidet. Trotzdem war es wieder super schön, geiles Wetter gehabt. Alle Teams hatten, glaube ich, hier sehr, sehr viel Spaß. Über die anderen ganzen anderen Placements brauchen wir nicht sehen, außer vielleicht, dass die Nürnberg Renegades als deutscher Vertreter dann eben am Ende 18. werden. Auch wenn man sagen kann, ich glaube, das Spiel gegen Otonaronen hätten sie gewinnen können, bzw. hätten sie gewonnen. Da sind sie dann aber nicht mehr angetreten. Deswegen wäre sicherlich auch ein 17. Platz für die Nürnberg Renegades drin gewesen. Und wir verabschieden uns am Ende mit einem Platz zwischen 9 und 12. So ein
Ja.
bisschen, ja. Top 10 wäre schön gewesen, wenn wir das Spiel dann auch hätten spielen dürfen gegen die
Ja,
Darmstadt
komm.
Tigers.
Aber wir sehen das nochmal so. Ihr habt verloren gegen die zwei besten Teams des Turniers, zumindest laut Endplatzierung. Von daher seid ihr auf jeden Fall Neunter. Na klar.
Sehr
Ja,
gut.
also für uns auf jeden Fall ein super Turnier, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt auch nochmal auf die Elite Ladies Competition. Auch hier ein Team der Munich Spatzen dabei. Und hier auch wirklich sehr, sehr viele starke Damenteams. Der Turnierbaum war sehr interessant. Es gab nämlich nur zwei Gruppen, zwei Siebener-Gruppen. Und es gab dann auch nicht wirklich eine K.O.-Phase, denn es ging direkt ins Halbfinale. Man musste also unter den ersten zwei Plätzen in seiner Gruppe landen, um eine Chance auf den Titel zu haben. Und da würde ich sagen, schauen wir gleich mal auf Gruppe A, auf die Gruppe, in der auch die Munich Spatzen Ladies mitgespielt haben. Lasse, was ist da passiert?
Ja, also um die Münchner Spatzen vorwegzunehmen, das war nicht die Münchner Spatzen 1. Viele Nationalspielerinnen waren logisch aus dem Camp, aber auch sonst war nicht die Team 1-Besetzung da. Ich würde eher sagen, dass das zweite Team der Münchner Spatzen plus ein, zwei Spieler, um genau zu sein, plus drei Spielerinnen aus dem ersten Team war. Demnach im ersten Spiel konnten wir noch einen knappen Sieg mit einem Punkt gegen die Amstetten Thunder raushauen. Danach hat man aber gemerkt, dadurch, dass wir auch nur 10 Spielerinnen waren, waren die Tanks recht schnell leer. Hinten raus haben wir nichts mehr gewonnen, waren auch wirklich starke Teams. Es war Frauen-Flag-Football auf einem sehr, sehr schönen Niveau dabei. Wir sind am Ende Siebter in der Gruppe geworden, da wir am Ende den Three-Way-Tie ganz unten quasi wegen der Punktedifferenz verlieren. Dennoch würde ich, glaube ich, die Gruppe von oben anfangen. Die Butterflies, EB Industrials oder Industriales, ich kann leider kein Spanisch, ein spanisches Team mit ein, zwei oder sicherlich mehr als ein, zwei Spielerinnen der spanischen Nationalmannschaft, die Gruppe sehr solide und sehr souverän auch gewonnen haben. Wenn auch ihre Siege nicht alle unendlich hoch, waren da kaum Spiele dabei, beziehungsweise habe ich keins gesehen, was irgendwie gefährdet war in der Gruppenphase. Auch nicht gegen die Příbram Bobcats aus Tschechien, die eine sehr gute Leistung gespielt haben, die deutlich besser gespielt haben als Champions Bowl, wie wir gesehen haben, wo sie auch schon eine solide Leistung abgeliefert haben, haben hier nochmal, wie ich finde, ein kleines Stück draufgepackt. Was man auch daran sieht, dass sie am Ende gegen die De La Salle Saints gewinnen, was für mich schon eine Überraschung war, dass die De La Salle Saints hier am Ende nur auf Platz 3 kommen und damit nicht ins Halbfinale, denn am Ende wurde nur ein Halbfinale gespielt nach dieser Gruppenphase und die De La Salle Saints fallen da nicht mit rein, war für mich schon überraschend.
Ja, die De La Salle Saints ja auch mit einigen Spielerinnen der österreichischen Nationalmannschaft plus der langjährigen Quarterback. Für mich heißt das aber vor allem, dass die Bobcats einfach eine super Entwicklung machen. Ich weiß noch, vor 2 Jahren waren sie auch schon dabei auf den Turnieren, teilweise auch im Champions Bowl, aber waren da eher im Mittelfeld und die machen einfach stetig Schritte nach vorne, also super.
Genau. Ja, bitte schon, Olli.
Nee, ich wollte nichts sagen. Du darfst weitermachen. Das ist alles super.
Auf Platz 4 in der Gruppe, Blue Team, Team Italy, ist ein Team, was sich für die WM qualifiziert hat und deswegen sie hier nur auf Platz 4 zu sehen. Ich weiß nicht ganz genau, wer da eigentlich die Spielerinnen sind, ob alle auch hier dabei waren oder nicht. Es waren auf jeden Fall Nazio-Coaches dabei, und sie heißen ja auch Team Italy, also ja.
Da würde ich jetzt aber tatsächlich was zu sagen, und zwar bitte. Glaube ich, dass wir da tatsächlich noch an einem Punkt sind, wo wir im Mixed Männer Flag vor einigen Jahren auch waren, was mittlerweile nicht mehr ganz so krass ist. Ich bin einfach der Meinung, dass es Vereinsteams gibt, die besser sind als Nationalmannschaften.
Weil ich glaube, dass es einfach,
wir sind eingespielter, du hast viele Spielerinnen, die vielleicht auch gar keine Lust haben, Nationalmannschaft zu spielen, sich da nicht melden, wie auch immer. Oder es Nationalmannschaften in diesen Ländern auch noch nicht in dieser Breite gibt. Ich meine, Spanien in dem Falle schon, aber so, dass ich glaube tatsächlich, das war früher auch so, dass man sagt, es gab Jahre, da wäre wahrscheinlich ein Team der Wild of Wanderers besser gewesen als die Nationalmannschaft, einfach aufgrund der Eingespieltheit bei einem internationalen Turnier. Das ist mittlerweile nicht mehr so im Mixed oder bei den Männern. Und ich glaube, bei den Frauen entwickeln wir uns da auch hin. Und selbstverständlich ist eine amerikanische Nationalmannschaft oder so besser. Und ich würde auch sagen, dass die deutsche Nationalmannschaft in der Besetzung besser wäre als vielleicht die deutschen Teams in der Liga. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es international noch Teams gibt. Wir sprechen über ein weiteres Team, was zumindest als Vereinsteam hier angelistet ist, dass die besser sind als Nationalmannschaften. Und dementsprechend Blue Team, wenn da einer oder zwei von den Leistungsträgern fehlt, schnell mal Vierter wird.
Genau. Und dann eben hinten raus der Dreier-Vergleich, Amstetten, Thunder, Fenici, Ferrara und die Mini Spatzen, die dann jeweils einen Sieg holen. Ich glaube, hier war auch ein klarer Bruch von der Spielstärke in der Gruppe zu erkennen. Sieht man auch vielleicht an der Punktedifferenz. Alle davor bestehen positiv, da hinten dran die drei Teams im Negativen, und zwar deutlich im Negativen.
Genau, und ich denke, in der zweiten Gruppe, da kommt es jetzt noch zu, haben wir auch zwei, also zumindest für mich, bin ich so tief drin, deswegen darfst du dann gleich weitermachen. Ich fange jetzt nur an, weil zu den zwei Teams, die sind mir bekannte Namen. Ich glaube, auch hier sieht man ganz klar einen Bruch, und da finde ich fast schon an Platz ab Platz 2. Du hast mit den Domžale Tigers die Titelverteidiger, die letztes Jahr den Adria Bowl gewonnen haben, die zu großen Teilen die slowenische Nationalmannschaft sind, die auch dieses Jahr wieder unfassbar dominiert haben in der Vorrunde. Die Parma Panthers, ein Team, was auch seit Jahren international auftritt, immer sehr, sehr stark ist, aus Italien. Da spannend, ob sie quasi ihre Spieler abgegeben haben zu der italienischen Nationalmannschaft oder nicht. Das wäre nämlich die Frage,
Ja, weiß ich leider nicht.
wo man sagen könnte, vielleicht fehlen die dann auch, weil ich meine, Parma in dem Falle war im Halbfinale, die italienische Nationalmannschaft nicht. Also da finde ich, siehst du ganz klar, dass du da zwei Top-Teams hast. Dahinter bricht es ein bisschen. Und finde ich, ist für mich auch ein Zeichen, dass der Adria Bowl dieses Jahr bei den Damen stärker besetzt war, weil der Vierte in der Gruppe mit den Venezia Wolves, die waren letztes Jahr noch im Finale.
Ich kann sie auch nicht aussprechen.
Ja, richtig. Und dieses Jahr halt nur Vierter und deutlich am Halbfinale vorbei, spricht für mich, dass es da einfach auch nochmal einen Step nach vorne gab vom Feld.
Genau, würde ich dir zustimmen. Ich würde hier sagen, die ersten beiden Teams, die sich hier klar durchsetzen, auch wenn das Spiel zwischen den Domžale Tigers und den Parma Panthers dann doch recht deutlich war. Die Domžale Tigers spielen einfach unfassbar viel zusammen, sind noch ein recht junges Team, sind ein athletisches Team, das, wenn da nichts kommt, was denen entweder auf der Eingespieltheit oder auf der physischen Art und Weise entgegensetzen kann, dann werden die weiter so durch internationale Turniere stompen. Sie sind ja auf ganz vielen internationalen Turnieren dabei, egal ob als Domžale Tigers oder als slowenische Nazio dann. Das ist auf jeden Fall schön. Dann eben die Rancide Triest und ich spreche den Namen nicht aus, die Wolves Ladies dahinter auf den Plätzen 3 und 4. Und dann auch hier ein kleiner Bruch. The Harlequins, ein etwas zusammengewürfeltes Team. Miriam Lauble, unsere DFLF-Liga-Obfrau, hat dort mitgespielt. Die am Ende Fünfter werden in der Gruppe U-Flag League Mexico Team, also quasi das Pendant zum Herrenteam, ein mexikanisches Team, wo auch ein, zwei Spielerinnen aus der deutschen DFLF mitgespielt haben, auf Platz 6. Und die Dutch Mambas, das Damenteam der Dutch Mambas, ohne Sieg auf Platz 7 in dieser Gruppe.
Genau. Ich glaube, dann schauen wir noch schnell auf die Finalrunde. Die geht hier definitiv schneller.
Ja.
Wir haben eigentlich nämlich nur zwei Spiele. Beide Spiele auch relativ deutlich. Die Parma Panthers zeigen, dass sie ganz klar ja, das drittbeste Team des Turniers sind. Gewinnen 33-7 gegen die Bobcats im Bronze Medal Game. Ja, das glaube ich, ist sehr deutlich. Und auch die Domžale Tigers lassen, da darfst du gerne oder dürft ihr noch einen Satz mehr zu sagen, wenn ihr das Spiel gesehen habt, aber lassen für mich nichts anbrennen. 34-20 ist für mich wieder so ein klassisches Ergebnis. Das war schnell durch, dann wird runtergespielt und am Ende, ja, verteidigen die den Titel.
Aber ich wundere es gerade, ich dachte, ich hätte die Halbfinals einfach noch nicht gesehen. Es gab einfach keine Halbfinals.
Korrekt.
Was ich
Ja.
ein bisschen schade finde, muss ich sagen, weil was, wenn das beste Team, also die besten Teams, besten beiden Teams in einer Gruppe gewesen wären. Aber gut, ich stimme dir vollkommen zu. Parma Panthers, das Game goldig gewonnen. Prima Bobcats, sage ich, wenn sie in der gleichen Art und Weise gespielt hätten wie auch in der Gruppenphase, geht es vielleicht nicht so deutlich aus. Sie waren irgendwie dann schon ein, zwei. Haben nicht mehr ganz so stark gespielt wie davor. Deswegen finde ich das Ergebnis fast ein bisschen hoch. Dennoch würde ich die Parma Panthers als haben stärker gespielt und am Ende dann auch verdient gewonnen. Und das Damenfinale, ja, ich fand es ein bisschen, es war ein gutes Scoring-Game. Am Ende 34 zu 20 für die Domžale Tigers, die hier den Titel verteidigen können. Herzlichen Glückwunsch dazu, wo man die eingespielt hat, wie er gemerkt hat. Der Quarterback der Domžale Tigers, immer sehr entspannt, weil sie so ein Trikot mit Kapuze hat und immer da wirklich ja, raussticht, auch Defense teilweise spielt, was interessant ist, mit einer unfassbaren Gelassenheit spielt, die sie auch hier nicht unterbringen hat, weil zwischendrin war das Spiel recht knapp. Am Ende gewinnt das für mich die Domžale Tigers, aber weil sie abgezockter sind, dann doch deutlicher mit einem sehr soliden Defense-Stop und dann direkt nochmal einem Score, sodass sie das Spin von, ich glaube, 4 Minuten zumindest von den Scores her gleichen Game auf eine 13-Punkte-Führung bringen und das dann sehr, sehr solide über die Zeit sein mit am Ende dann 14 Punkten Vorsprung.
Ja, die Domžale Tigers sind ja auch ein großer Teil der slowenischen Nationalmannschaft. Und das haben sie hier wieder gezeigt. Seit 3 Jahren eigentlich, seitdem sie das erste Mal auf der Bildfläche aufgetaucht sind, dominieren sie diese Turniere. Zumindest waren sie, glaube ich, jedes Mal mindestens im Finale oder Halbfinale. Also wirklich stark. Und da Ja, können wir noch viel von ihnen erwarten.
Genau, sie spielen grundsätzlich einfach in jedem Turnier auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und sobald da kein Team dabei ist, was eine bessere Nationalmannschaft quasi sie ist, wir haben sie nämlich in der EM gesehen, wo sie nicht so stark performt haben. Da hat man ihnen nämlich deutlich dann die Grenzen aufgezeigt. Aber solange sie auf diesen Vereinsebenen turnieren, auf dem Niveau weiterspielen, werden sie da auch noch viel gewinnen, wenn nicht auch vielleicht im Adria Bowl. Oder wir werden es zumindest im Kopenhagen Bowl sehen, wo, glaube ich, auch Team Slowenien wieder dabei ist bei den Damen, wo sich dann nochmal gegen andere Teams eine Klasse, vielleicht eine Spielklasse höher, dann nochmal beweisen müssen.
Gut, damit würde ich sagen, kommen wir einmal kurz zum Abschluss. Wir wollen einmal noch, ohne jetzt auf die Ergebnisse wirklich einzugehen, schauen, wie die Leisure Division ausgegangen ist. Denn hier ja, haben wir vier oder drei bekannte Teams im Halbfinale. Ein Team, was ich persönlich gar nicht kenne, das hat sich auch Who Needs a Name genannt. Lasse, ich weiß nicht, ob du irgendwas zu diesem Team sagen kannst.
Nee, ich
Ich
habe auch
kann es
kein
leider
Spiel
nicht.
gesehen.
Aber die gewinnen tatsächlich am Ende. Who Needs a Name gewinnt im Finale gegen das zweite Team von Kranski Jaspici. Wobei ich hier so einen kleinen Seitenhieb auf sie vorhabe, denn sie haben mit mindestens drei, manchmal sogar
Ja.
fünf Spielern aus ihrem ersten Team gespielt. Ich mag sowas leider wirklich gar nicht, weil da gibt es Spieler, die im ersten Team im Finale in der Elite Division gespielt haben und eine halbe Stunde vorher oder eine Stunde vorher spielen sie im Finale der Leisure Division. Ein bisschen unfair, muss ich persönlich sagen. Trotzdem verlieren sie das Finale, was mich ein bisschen gefreut hat, gegen eben Who Needs a Name. Und im Spiel um Platz 3 verlieren die RAFZ Bulldogs gegen die Split Seawolves. Also ein Schweizer Team. Ich glaube, die sind letztes Jahr aus der zweiten in die erste Liga aufgestiegen, gegen eben eines der etablierten kroatischen Teams. Das ist ja
Der
auch das
Gastgeber, wenn
Team
man
der
so will.
Gastgeber, genau.
Genau.
Das, wer sich jetzt denkt, geografisch passt es ja nicht. Ja, die Split ist natürlich deutlich im Süden von Poric, aber die fliegen dann immer oder fahren immer dorthin, machen dort ein Trainingslager und Ante ist, glaube ich, auch einer der Organisatoren des Teams des Split Seawolves, ist eben auch der Hauptorganisator des Adria Bowls. Das heißt, hier freut mich für Sie, dass Sie so weit gekommen sind. Am Ende eben das unbekannte Team Who Needs a Name mit der Krone in der Leisure Division.
Wobei man eine Sache noch zu den Spezibus sagen muss, dass mich es auch freut, dass sie jetzt quasi diesen Schritt in die Leisure Division gemacht haben. Die Matches, die ich gegen die Spezibus gespielt habe, waren im Champions Bowl in der Elite Division, beim Adria Bowl Elite Division und so weiter, wo sie oft doch etwas überfordert waren. Es sei denn, wenn man letztes Jahr hinnimmt, wo sie sich mit auf jeden Fall einem, wenn nicht zwei amerikanischen Nationalspielern verstärkt haben. Ja, finde ich, ist so auf jeden Fall besser und macht vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß, wenn du dann da so mitspielst.
Ganz zum Abschluss kann ich, glaube ich, noch sagen, dass das zweite Team der Munich Spatzen am Ende 18. wird, die Nürnberg Renegades 2 werden 20. und die Dresden Monarchs werden 21. in der Leisure Division. Um die deutschen
Und
Teams noch einmal abgehakt zu
genau,
haben.
es waren natürlich weniger deutsche Teams, glaube ich, als letztes Jahr. Deswegen auch nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, meldet euch gerne dann nächstes Jahr an. Adria Bowl, ein super Turnier. Die Fahrt lohnt sich, kann auch super Urlaub noch dranhängen. Und damit war es das für den Adria Bowl dieses Jahr. Wahrscheinlich das beste Wetter, was wir jemals auf dem Adria Bowl hatten. Und damit war es einfach ein super gelungenes Wochenende, auch für uns persönlich, Lasse, glaube ich.
Definitiv. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche schon direkt wieder. Entweder am Montag oder Dienstag. Wir müssen schauen, wie es sich rausgeht, wo wir über ganz, ganz viele Spieltage reden werden. Wir haben es schon gesagt, Viererspieltag oder vier Spieltage in der DFL. Auch in anderen Ligen wird gespielt. Vielen Dank fürs Zuhören und habt noch eine ganz schöne Restwoche. Wiederhören.